In dieser Lehrserie Mysterion, das hier ist Teil 4, geht es um die Frage, wie Gott eigentlich ist. Diese Frage ist eine ganz wichtige, weil ein großer Teil der Menschheit glaubt an Gott. Ein großer Teil der Menschheit glaubt auch an Weltfrieden und an Liebe. Aber die Frage, wie Weltfrieden und Liebe und wie Gott wirklich aussehen, sind sehr unterschiedlich. Ich will euch nicht schockieren an dem Punkt, aber in über 80% von den Soldbüchern von deutschen SS-Soldaten stand bei Konfessionszugehörigkeit gottgläubig. Nun, gottgläubig war der Name für die Nazi-Religion. Aber trotzdem waren der Meinung, irgendwie auch mit Gott was zu tun zu haben. Deswegen ist es sehr entscheidend, wichtig zu wissen, hey, ist meine Vorstellung von Gott eigentlich authentisch oder ist sie irgendein Hirngespinst? Wie ist meine Vorstellung von Gott? Und es gibt ein Wort, also eine Aussage über Gott, eine Eigenschaft Gottes, die in der Heiligen Schrift, in der Bibel, öfter vorkommt als alle anderen Worte zusammen. Also öfter als Gott ist ein guter Hirte, Gott ist ein Vater, Gott ist Liebe, Gott ist Licht, Gott ist Retter und Richter. Ein Wort kommt öfter vor als all die Worte zusammen. Und dieses Wort heißt, Gott ist heilig. Ich wollte mich diese Woche beschäftigen mit dieser Eigenschaft Gottes. Was heißt es, dass er heilig ist? Weißt du, wir singen, auch in der Kirche kommt es oft vor, in der Liturgie auch, heilig, 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 Herr Gott, Zebaoth. Was heißt es denn heilig? Und das Thema hat mich so gefangen genommen, und speziell ein Aspekt dieses Themas hat mich so gefangen genommen und mich so persönlich getroffen. Ich werde euch nachher erzählen, was es mit meiner eigenen Geschichte von letzter Woche zu tun hat, dass ich beschlossen habe, 2 Lehren aus dem Ding zu machen. Das heißt, ich werde heute und das nächste Mal über das Thema Gott ist heilig sprechen. Und ich habe die heutige Lehre überschrieben mit der Überschrift Augen aus Feuer. Und wenn ihr einen roten Faden braucht, worum geht's heute und worum geht's das nächste Mal? Heute geht's darum, dass wir uns in der Bibel anschauen, in der Schrift anschauen, was passiert, wenn ein Mensch wie du und ich, ein Mensch mit seinen Fehlern und Schwächen, wenn der in Kontakt kommt mit diesem heiligen Gott. Wir schauen uns da im Wesentlichen 2 Stellen an, eine aus dem Alten und eine aus dem Neuen Testament. Und nächste Woche geht's mehr um so eine theologische Reflexion. Also da steigen wir nochmal tiefer ein in dieses Ding, was ist heilig eigentlich? Heute geht es mehr um diese Begegnung zwischen Mensch und Gott und es geht dann relativ konkret auch um das, was heißt es dann für uns? Was heißt es für uns, wie wir mit Sünde und so Geschichten in unserem Leben umgehen? Ja, das ist der rote Faden mal. Jetzt habe ich mal eine Frage an die Bibelspezialisten unter euch. Es gibt eine Stelle, das ist die Stelle schlechthin, wenn es um Gott ist heilig geht. Das ist die immer zitiert wird. Was meint ihr? Ja, genau. Jesaja, und was steht da? Ja, das ist die richtige Richtung, genau. Für die von euch, die eine Bibel dabei haben, lade ich ein, mal das Alte Testament zu suchen. Das ist am Anfang. Und da ziemlich am Ende, also etwa in der Mitte von der Bibel, ist das Buch vom Propheten Jesaja. Der Jesaja hat gelebt im 8. Jahrhundert vor Christus. Das ist eine historische Persönlichkeit, berichtet von lauter historischen Königen, die es gegeben hat, unmittelbar vor der Zerstörung Jerusalems. Und wir lesen da mal was aus dem Kapitel 6. Für die von euch, die keine Bibel dabei haben, habe ich den Text hier auf dem Schirm. Im Kapitel 6 beschreibt der Jesaja, dieser Mensch, dieser Prophet, berichtet, wie er Gott begegnet ist. Wir lesen den Text erstmal ganz durch und dann schaue ich Punkt für Punkt an und ich zeichne das anhand von der Skizze auf, was so die Grunddenke da drin ist. Jesaja Kapitel 6, Verse 1. Ich lese aus der Einheitsübersetzung mal vor. Hier heißt es: Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen und erhabenen Thron, der Saum seines Gewandes füllte den Tempel aus. Seraphim standen über ihm. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Okay. Kleine Seitenbemerkung hier schon mal. Im Todesjahr des Königs Usia, das heißt, das ist nicht ein Märchen, das ist nicht eine Sage, das ist nicht eine Legende aus uralten Zeiten von der Oma, die das von ihrer Oma gehört hat und die hat es im Traum mal gesehen, sondern es war im Jahr 739 vor Christus. Es gab einen echten Usia und der ist wirklich gestorben und Jesaja sagt, ich selber hatte in genau diesem Jahr, ich kann dir sagen, wo es war, nämlich in Jerusalem und wann war 739 vor Christus, hatte ich die folgende Begegnung mit Gott. Er sagt weiter, lass uns weiterlesen ab dem nächsten Vers. Er schreibt über diese Seraphim, über diese Engelwesen. Kurze Erklärung, die Seraphim sind in der Vorstellung der orientalischen Welt Engelwesen und Seraphim heißt eigentlich die Brennenden oder die Feuerwesen. Also irgendwie ganz eigenartig und die Vorstellung war, das war sowas wie so Gestalten, die wie Schlangen aussahen. Also in der mythologischen Vorstellung damals, aber er hatte keinen anderen Begriff dafür und deswegen hat er gesagt, hey, das waren irgendwie so Wesen, Brand und Flügel und so. Aber Seraphim heißt die Brennenden oder die Brandwesen oder sowas. Okay, lass uns weiterlesen, was über die Typen gesagt wird. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heere. Von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt. Daher kommt das, was wir im katholischen oder auch evangelischen Gottesdienst kommt das Sanctus, das Heilig, kommt von dieser Bibelstelle. Die Türschwellen bebten bei ihrem lauten Ruf und der Tempel füllte sich mit Rauch. Tempel, da ist jetzt nicht der Tempel in Jerusalem gemeint, sondern Heikol steht da im Hebräischen. Eigentlich müsste man sagen, der Palast. Also dieser Thronraum, in dem Gott da wohnt. Also die Türschweben, die beben da. Und so, dann weiter, nächster Vers. Jetzt die Reaktion von dem Jesaja. Da sagte ich, weh mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und lebe mitten in einem Volk mit unreinen Lippen und meine Augen haben den König, den Herrn der Heere gesehen. Also er reagiert nicht und sagt, ach, das ist aber schön, so die Seraphim und so, sondern er sagt, oh nein, ich kann hier nicht bestehen. Wir schauen es uns gleich noch genauer an. Und der letzte Vers, Vers 7. Da flog, Vers 6 und 7, da flog einer der Seraphim zu mir. Er trug in seiner Hand eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Er berührte damit meinen Mund und sagte, das hier hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist getilgt, deine Sünde gesühnt. Und dann geht das Gespräch weiter, oder es geht eigentlich erst los, zwischen Jesaja und Gott. Und das ist so die Hauptstelle, wo man sieht, okay, Begegnung zwischen einem Mensch und dem heiligen Gott. Anhand von der Stelle will ich mal mit euch anschauen, was in diesem Wort heilig eigentlich drin steckt. Nun erstmal, lass uns den Anfang nochmal anschauen. Am Anfang heißt es, er sieht Gott auf einem hohen und erhabenen Thron. Also, das ist ein Thron, das heißt, es ist ein Palast, das heißt, es ist in menschlicher Vorstellung gesprochen. Der hat ja nur menschliche Bilder zur Verfügung. Ja? Also irgendwas Prächtiges, irgendwas Herrliches. Er sieht diesen Gott und dieser Gott ist heilig. Er wird sogar 3-mal heilig genannt. Aber das Heilig ist total herrlich. Okay? Es ist, ich schreibe hier mal dazu, herrlich. Es ist ein hoher und erhabener Thron. Und hier wird von einem Saum geredet, der den ganzen Palast erfüllt. Also ein majestätisches und wunderschönes Bild. Nicht irgendwie, ich sah so ein kleines Loch und da war ein kleiner Zwerg drin und der stellte sich mir als Gott vor oder sowas. Sondern herrlich und erhaben und glorreich. So. Aber damit ist noch nicht zu Ende. Wenn wir weiterschauen, nächsten Vers, da heißt es, diese Seraphim, diese Wesen rufen heilig, heilig, heilig und von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt, aber jetzt. Die Türschwellen bebten bei ihrem lauten Ruf und der Tempel füllte sich mit Rauch. Da ist es auf einmal nicht mehr nur nett. Also der ist da und diese brennenden Feuerwesen, die schreien so laut heilig, dass die Schwellen, also die gemauerten Schwellen von diesem Palast beben. Das ist ein Erdbeben, unglaubliche Lautstärke und auf einmal ist überall Rauch und Nebel und Qualm. Also nicht nur nett, sondern hat definitiv auch sowas wie furchtbar oder gewaltig oder überwältigend. Gott hat dieses herrliche Element, aber er hat auch dieses erschreckend, gewaltig furchtbare Element. Lass uns weiter anschauen, wie Jesaja reagiert. Da sagte ich, weh mir, ich bin verloren. Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und ich lebe mitten in einem Volk mit unreinen Lippen und ich habe den König, den Herrn der Heere gesehen. Puh. Was hier beschrieben ist, ist eigentlich ganz schockierend. Hier ist nämlich ein Mensch beschrieben, ne, der diesen Heiligen sieht. So, das sind die, der schaut hier nach oben. So. Und der findet den herrlich und furchtbar, aber die erste Reaktion ist nicht, ach, ist das schön, super, sondern er sagt, weh mir, ich bin absolut überhaupt nicht ausgerüstet, um hier zu bestehen. Und zwar weder aufgrund meiner eigenen Eignung, noch aufgrund der zu den ganzen Leuten, mit denen ich abhänge. Also er merkt, zwischen dem, wer ich bin und zwischen dem, wie unsere ganzen Leute drauf sind und Gott, ist eine richtig, richtig, richtig massive Kluft. Also direkt sowas hier. Und zwar die Kluft ist nicht nur, ja, passt nicht so gut, sondern sagt, weh mir, ich bin verloren. Es ist eine Situation von Schrecken. Er sagt, da ist kein Weg, kein Weg. Es ist nicht einfach so, ach, Gott ist nett, komm, wir gehen auf den Plausch zusammen. Die Leute, die Gott in seiner Heiligkeit begegnen, da ist die erste Reaktion, weh mir, ich bin verloren. Wörtlich übersetzt heißt es, weh mir, ich werde stumm gemacht oder weh mir, ich muss sterben. Das ist schwer zu übersetzen, das hebräische Verb an der Stelle. Aber er sagt irgendwie, oh, ich halte das nicht aus. Und dann passiert was Interessantes. Hier heißt es, da flog einer der Seraphim zu mir, er trug in seiner Hand eine glühende Kohle. Erstmal, ich habe euch gesagt, die Seraphim sind so Brandwesen, so Feuertypen. Und dieses Feuer hat in der Mythologie der Assyrer und der Chaldäer und der Ägypter und auch der Hebräer, hat die Funktion, dass alles Unreine und Böse von der Gottheit ferngehalten wird. Das sind Schutzgottheiten in dieser mythologischen Welt. Das heißt, er sieht, hier ist eine Schranke und diese Schranke, die besteht aus Feuer, nämlich diese Feuerwesen, die halten ihn ab. Aber jetzt passiert das Spannende. Und zwar, einer von diesen Seraphim kommt und nimmt was von eben diesem Feuer. Und von genau dem Feuer, was ihn eigentlich abhält, tut er ihm was auf die Lippen und dadurch wird er auf einmal in die unglaubliche Position versetzt, mit Gott reden zu können. Aber dem voraus geht nicht, dass er sagt, hey, ich streng mich jetzt richtig an und ich wasche mir mal die Hände, sondern da gibt es kein Zutun von seiner Seite. Er sagt nur, ich habe keine Chance. Und an der Stelle passiert ein Gnadenakt, passiert was, was keiner erwartet hätte und sagt, hey, ich löse das Problem für dich. Okay, was können wir aus dieser vielleicht ein bisschen befremdlichen Bibelstelle lernen? Ich denke, so eine der wichtigsten Aussagen ist, wir schauen uns gleich noch eine aus dem Neuen Testament an, da wird es noch deutlich plastischer, aber was wir hier schon sehen ist, du kannst nicht dem heiligen Gott begegnen und nachher bleibt alles beim Alten. Das wäre nett, aber ist nicht so. Ich würde euch auch gern so eine Religion verkaufen. So eine Religion, weißt du, es kommst einfach ein bisschen Wellness und so und hier kannst ein bisschen Geld zahlen, dann stimmt unsere Kasse und nachher geht es dir besser. Ist nicht. Wenn du Gott begegnest, wenn du ihm wirklich begegnest, ändert sich was bei dir. Oder es wird dir zu heiß und du sagst, nee, tut mir leid, ich gehe wieder. Und es gibt viele Menschen, die sich einen Opa-Gott wünschen. Ne? Ein Gott, der einfach nur sagt, du mach, was du willst. Ich bin einfach so dein kleiner Schutzengel, der flattert nebenher. Ich habe mal den Satz gehört, den ich gut finde. Das heißt, Gott ist kein Opa, Gott ist nicht nett, Gott ist ein Erdbeben. Er ist liebevoll, aber er ist so liebevoll, dass er uns auf jeden Fall verändern möchte. Du kannst dem heiligen Gott nicht begegnen, ohne in den tiefsten Tiefen irgendeine Reaktion zu bekommen, wie Jesaja, der sagt, ich bin verloren. Oder da ist was in mir, was so anders ist als du, so ein Schockelement. Lass uns das genauer anschauen anhand von der zweiten Bibelstelle. Die zweite Bibelstelle ist aus dem Neuen Testament, weil da können wir sagen, okay, das Alte Testament, der strafende Gott und so. Lass uns das Neue Testament anschauen. Und zwar schaue ich mit euch eine Bibelstelle an aus der Offenbarung des Johannes. Ah, das hatten wir schon. Okay. Die Sünde wird weggebrannt. Ja, ist schön. So, wir schauen uns Offenbarung des Johannes an. Und zwar, lest mal noch nicht, ich erkläre euch erst, was da los ist. Aus der Stelle will ich 8 Punkte raus extrahieren. Okay, 8 Punkte, das ist das, was ich heute noch mit euch vorhab, anhand von dieser Stelle. Und zwar, die Offenbarung des Johannes, das ist so ein prophetisches Buch, wo Jesus eine Botschaft hat an unterschiedliche christliche Gemeinden, 7 christliche Gemeinden in der heutigen Türkei. Die ganzen Orte gibt's. Man weiß, dass es da historisch christliche Gemeinden gegeben hat, teilweise auch noch gibt. Ich habe ein paar davon letztes Jahr in einem Urlaub besucht, das war echt spannend, Türkei. Und das ist jetzt ein Sendschreiben an die Gemeinde in Thyatira. Thyatira, eine antike Stadt, eine wohlhabende Handelsstadt, wo es auch jede Menge so heidnische Tempel und Zeug gibt. Und es gibt auch eine christliche Gemeinde. Und Jesus schreibt jetzt dieses nicht gerade so nette Sendschreiben an diese Gemeinde. Ich habe euch schon gesagt, ich habe euch schon vorgewarnt, müsst euch anschnallen, hier wird relativ Klartext gesprochen. Jesus spricht, also nicht irgendwie sonst wer, Jesus spricht, er sagt. Erst, das steht hier noch nicht da, heißt es, so spricht Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuer und Füße wie Golderz. Über das will ich nachher noch was sagen, deswegen lasse ich das jetzt noch aus. Jetzt geht's hier los in diesem Vers. Ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Liebe und dein Glauben, dein Dienen und Ausharren und ich weiß, dass du in der letzten Zeit mehr getan hast als am Anfang. Dieses mehr getan als am Anfang hat übrigens im Hebräischen, im Griechischen nicht diesen Klang wie in Deutschland, in der letzten Zeit war es ein bisschen besser, sondern es heißt wörtlich, das was du momentan tust, ist noch mehr als früher. Das heißt, der erste Punkt, den Jesus überhaupt anspricht, ist sowas wie, hey, ich weiß, was du alles Gutes machst, ich sehe Positives. Ich schreibe mal hin, er sieht Positives. Er sieht Positives und er sagt nicht nur, ja, ein paar Sachen machst du schon okay, sondern er zählt es auf. Er sagt, hey, das ist unglaublich. Ich kenne deine Liebe. Du hast wirklich Liebe für mich untereinander. Ich kenne deinen Glauben. Hey, du bist echt stark drin zu glauben. Du lässt dich nicht leicht unterkriegen. Ich kenne dein Dienen. Du bist für die Schwachen da. Hey, du hast eine, weiß ich nicht, was sie damals gehabt haben, vielleicht eine Armenspeisung oder ihr nehmt Witwen aus. Ihr dient echt einander. Nicht aus, auch. <Das ist gut. lacht> Ihr nehmt Witwen in die Häuser auf. Ich kenne dein Ausharren. Damit meint er, hey, ich weiß, dass oft ihr echt Gegenwind bekommt für euren Glauben, aber ihr harrt wirklich aus. Und jetzt kommt das Unglaubliche. In der letzten Zeit machst du noch mehr als früher. Das heißt, da ist eine Aufwärtskurve da. Es ist nicht mal so, dass du schwächer wirst drin, sondern da geht richtig was weiter bei euch. Und ich finde es so schön, Jesus sagt, ich kenne deine Werke. Glaub nicht, dass ich das vergessen habe. Glaub nicht, ich habe das nicht gesehen. Ich habe es sehr wohl gesehen. All das, was du getan hast, das ist bei mir verzeichnet. Ich sehe das. Aber jetzt kommt Jesus auf den Punkt zu sprechen, wo er sagt, hey, inmitten dieser aufstrebenden jungen Gemeinde, wo tolle Sachen passieren, inmitten dessen gibt es ein Problem. Und er sagt, aber ich werfe dir vor, oder wörtlich, ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt. Sie gibt sich als Prophetin aus und lehrt meine Knechte und verführt sie, Unzucht zu treiben. Und es geht weiter. Und oh, warte mal, ich muss erst nochmal zurückgehen. Ich habe noch was vergessen, noch bei dem vorher hier. Er sieht Positives. Und zweitens, weißt du, was mir auffällt? Alles, was er jetzt spricht, weil er wird gleich ein bisschen negativer, alles, was er spricht, bezieht sich nur auf, ich kenne deine Werke. Ich finde es ganz toll. Wem ist das schon mal aufgefallen? Es ist ganz schwer, jemandes Taten zu kritisieren, ohne gleichzeitig die Person abzuwerten. Hast du schon mal gemerkt? Es ist ganz schwer zu sagen, ich finde das, was du tust, nicht gut, aber dich als Mensch nehme ich total an. Wir haben fast immer das beide vermischt. Wir haben fast immer so, dass eine menschliche Kälte dazu kommt, menschliche Ablehnung. Und Jesus sagt, ich weiß, dass du mich liebst. Ich weiß, dass du eine echte Gemeinde bist und ich habe was Großes für dich vor. Wir sprechen jetzt nur, in Anführungszeichen, über deine Werke. Also er bewertet nur Werke. Nicht du als Person bist schlecht oder gut. Das ist sowieso, ein Mensch ist nie gut oder schlecht. Ein Mensch ist nicht einfach ein Sünder oder ein, weiß ich nicht, Gerechter oder so, sondern es gibt Taten, die gut sind und Taten, die schlecht sind. Aber es gibt nicht Menschen, die eindeutig gut sind und eindeutig schlecht sind. Ist nicht. Und Jesus sieht es und er sagt, hey, ich kenne deine Werke und wir sprechen jetzt über das, was du tust, nicht über den Wert und die Würde von dem, wer du bist. Denn worum es jetzt gleich gehen wird, und das ist auch die Überschrift für diese 8 Punkte, ist sowas wie Heiligkeit trifft auf Sünde. Oder ich schreibe mal statt Sünde auf Kompromiss. Und die Frage ist, wir haben uns erst bei Jesaja angeschaut, okay, wie das im alten Bund aussieht, jetzt im neuen wird es ein bisschen konkreter. Wie sieht es aus, wenn die Heiligkeit von Gott, die Heiligkeit von Jesus, ne, auf Menschen, wie wir ganz oft sind, trifft, die manches gut machen, aber manchen Dingen halt auch so ihre kleinen Lieblingskompromisse haben. Und Jesus fängt an, er sagt, hey, ich sehe das Positive. Wir reden nicht über deinen Wert als Mensch, aber wir reden über Werke. Wir reden über Dinge, die bei dir abgehen in der Gemeinde, bei euch in Thyatira. Und jetzt wird er konkret und er sagt, ich habe gegen dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässt. Sie gibt sich als Prophetin aus und lehrt meine Knechte und verführt sie, Unzucht zu treiben. Und was ist der Punkt? Erstmal, ich will mal bei dem Wort bleiben, ich werf dir vor oder ich hab gegen dich. Er zählt erstmal auf, was alle Menschen sehen. Ihr seid gut im Dienen, ihr seid gut im Ausharren, da ist richtig viel Liebe da, da ist richtig viel Glauben da und es ist sogar noch ein Wachstum da. Also nach den Augen der Welt kannst du sagen, das ist eine aufstrebende, richtig tolle Gemeinde. Und Jesus sagt, weißt du was, ich sehe das, aber ich sehe auch die innere, in Anführungszeichen, moralische Verfasstheit. Er sagt, hey, ich sehe nicht nur das, was die Augen der Menschen sehen, sondern ich sehe die innere Reinheit bei euch und die zählt in meinen Augen. Für mich ist nicht nur, das ist ein hartes Wort, nicht nur wichtig, ob du ein guter Mensch sein willst, bist in den Armendienst und Glaube, sondern das Thema Reinheit. Und er spricht gleich relativ konkret über Sexualität. Das Thema zählt für mich. Ganz viele Menschen finden es an sich anstößig schon, was ging Gott meine Bettgeschichten an. Jesus sagt, hey, für mich ist es ein Thema, über das ich mit dir sprechen will. Er bringt auch noch das Thema Götzendienst, wenn wir gleich schauen, was das ist. Aber sowas wie die innere Reinheit zählt. Es ist ihm überhaupt nicht egal. Es ist überhaupt nicht irgendein Thema für ihn, sondern eins, das richtig mit Heiligkeit zu tun hat für ihn. Okay, lass uns genauer anschauen, was das Problem hier ist, was das ist, worauf Jesus raus will. Und zwar sagt er, ich werfe dir vor, jetzt kommt nicht, ich werfe dir vor, dass ihr alle die totalen versauten Menschen seid und unglaublich, schämt ihr euch überhaupt nicht. Sondern er sagt, ich werfe dir vor, dass ihr eine bestimmte Frau gewähren lasst. Dieses Gewähren steht im Griechischen, ist auch wieder nicht so leicht zu übersetzen, kann heißen wie, dass ihr euch um dieses Thema nicht kümmert oder dass ihr das toleriert. Er sagt, was ich gegen euch habe, ist gar nicht nur oder in dem Punkt nicht sowas wie, was du persönlich jetzt vielleicht falsch machst, sondern sowas wie, dass es bei euch eine Toleranz für was gibt, was ich nicht toleriere. Und das ist schon eine relativ harte Aussage, denn was er damit eigentlich sagt ist, die Toleranz von Sünde ist Sünde. Oder anders, Sünde tolerieren ist gleich Sünde. Wir werden uns gleich mal genauer anschauen, hey, Sünde, was soll das heißen? Soll das heißen, dass jeder, der nicht perfekt ist, der fliegt raus oder so? Ganz einfach ist es nicht. Jesus gibt schon ein paar relativ konkrete Punkte, warum er an der Stelle so akribisch ist, aber es hat schon ein gewichtiges Wort. Er sagt, hey, ich habe gegen euch, dass es in euch so eine Laissez-faire-Haltung gibt, so hey, jeder macht es halt so, wie er das denkt und so, dass es eine Toleranz gibt für ein Verhalten und eine Lehre, die ich nicht toleriere. Das heißt, es ist nicht so leicht, einfach sich rauszustehlen, zu sagen, hey, was bin ich? Was bin ich der Richter von jemand anderem? Das muss jeder vom Herrn selber ausmachen. Nee, so leicht ist es nicht. Lass uns weiter anschauen. Welche Sünde ist das? Es ist nicht die Sünde, keine Ahnung, am Freitag ein Fleisch zu essen oder, ich weiß nicht, keine Ahnung, irgendwas, sondern Jesus gibt einen relativ klaren Hinweis. Also erstmal, er sagt nicht nur Unzucht, sondern sagt auch, und sie verführt Götzendienst zu treiben. Das habe ich jetzt hier nicht mehr drauf, weil ich auf den Punkt heute nicht so stark raus will. Götzendienst, was wäre heute Götzendienst? Ich würde Götzendienst übersetzen mit sowas wie, sich so an den religiösen Mainstream der Zeit anzupassen. Für die Leute damals, nicht Götzendienst zu treiben, war ganz schön schwer. Weil das war, was jeder getan hat. Allein wenn du ein Gewerbe anmelden wolltest, musstest du in einem Tempel opfern und so. Also sowas nicht zu tun, war schon echt, da haben die Leute gesagt, bist du völlig bescheuert, mach das doch einfach. Also schon echt ein Thema so von Anpassung und Menschenfurcht. Dann, Jesus sagt, ich werfe dir vor, die sich als Prophetin und meine Knechte lehrt und sie verführt, Unzucht zu treiben. Nun, Unzucht ist das griechische Wort Porneia. Und Porneia, dafür gibt es eine ganz einfache Definition im Neuen Testament. Und die Definition heißt Sexualität außerhalb der Ehe. Es gibt zwei Ausdrücke im Griechischen für Dinge im Bereich Sexualität, die nicht gut sind. Und das eine ist Ehebruch. Das heißt, eine bestehende Ehe wird gebrochen. Und das andere ist Unzucht. Und das sind nicht die gleichen Sachen, sondern Unzucht ist Sex von zwei Menschen, die nicht verheiratet sind. Punkt. Ganz einfach. Keine große Debatte. Und Jesus nennt diesen Punkt, dass es für ihn wirklich ein Thema ist. Das ist schon richtig, richtig anstößig. Hey, was hat da Jesus hier eigentlich mit so Bettgeschichten? Er sagt, hey, für mich ist es ein Thema. Und zwar ein Thema, wo er auf ganz komische Weise drüber spricht. Und zwar sagt er, das Weib Isabel. Wer ist denn das Weib Isabel? Isabel, man weiß nicht, ob es wirklich in der Gemeinde eine Frau gab, die so hieß. Oder ob das ein symbolischer Name ist. In der Bibel gibt es ständig so Querverweise und Isabel ist eine Frau, die im Alten Testament vorkommt. Das ist eine Frau von einem israelischen König, nämlich Ahab. Und sie ist die Gegenspielerin des Propheten Elia. Also ihr müsst euch vorstellen, das ist eine Zeit, wo das Volk Gottes, das Volk Israel von Gott nichts mehr wissen will. Und dann steht ein Prophet auf und er sagt, Leute, wir müssen umkehren zum Herrn. Und dann gibt's eine, die will den Typen töten. Und es ist die Isabel, es ist die Königin Isabel, der passt es überhaupt nicht, dass der hier aufsteht für Gerechtigkeit. Und Isabel ist außerdem eben assoziiert mit sexueller Unmoral. Aber im Hinterkopf ist das Ding, die wollte den Propheten töten oder die wollte alle Propheten des Herrn töten. Jetzt schon mal, wie gesagt, wir wissen nicht, ob die Frau da in Thyatira wirklich Isabel hieß oder ob das ein symbolischer Name ist. Aber die Denke dahinter ist, Freund, du meinst, dass das nicht so schlimm ist und dass es, hey, ist normal und die zwei lieben sich doch und vielleicht heiraten sie irgendwann eh und so oder das ist doch ganz okay, machen doch alle so. Er sagt, hey, was da dahinter ist, ist die Isabel-Geschichte. Und die läuft drauf raus, dass Propheten getötet werden sollen. Was heißt das? Das heißt, er sagt, dieses Ding, was hier läuft im sexuellen Bereich, hat es auf eine Sache abgesehen, nämlich, dass du in deinem Potenzial in Gott, in deiner Berufung, die du von Gott hast, abgeschossen warst. Darum geht's. Dass eine prophetische Stimme erstickt wird. Mach's einfach so, wie es alle machen. Und Jesus sagt, hey, das Thema, wie du mit Erotik, wie du mit Sexualität, wie du mit Beziehung umgehst, ist total eng verbunden mit dem, wie du mit deinem geistlichen Leben umgehst. Du kannst es nicht trennen. Und es gibt zu jeder Zeit die gleiche Gefahr, dass Männer und Frauen und Gruppen und so weiter die prophetisch, was heißt prophetisch? Das heißt einfach, dass du gegen den Mainstream gehst, dass du aus der Kraft Gottes anders leben möchtest. Dass diese Bewegung, dass diese Leute sich verfangen in Kompromisse im Bereich Sexualität und das ist immer notwendigerweise der Anfang vom Untergang. Immer. Immer. Das sind nicht meine Worte, ich würde euch gern was viel Netteres predigen, aber es ist genau der Jesus. Jeder will was mit Jesus zu tun haben, oder viele. Jesus ist ein ganz netter, das ist auch Jesus. Lass uns weiterlesen. Ich habe unter fünftens die Frage gestellt, welche Sünde ist es? Es hat mit Unzucht zu tun, aber nicht irgendwie so, hey, einer ist mal gefallen, hey, und jetzt wird er dafür in Pranger gestellt oder ich habe mal einen schlechten Film angeschaut oder ich habe mich da mal in jemanden Falschen verliebt. Jesus gibt ein bisschen klarer noch eine Definition, warum das so ein Punkt für ihn ist. Erstmal, er sagt, es ist eine Frau, die das lehrt. Also es ist mehr als sowas wie, hey Mist, ist passiert und ich habe eh ein schlechtes Gewissen, sondern da ist eine Theologie dahinter. Da ist eine Denke dahinter. Da ist eine Denke dahinter und zwar eine, gegen die Paulus immer wettert. Und diese Lehre besagt, die Gnade Gottes ist so groß, da ist es doch eigentlich wurscht, wenn wir schwache Menschen mal fallen und so nicken. Paulus wiederholt es immer wieder an Stellen in seinen Briefen und sagt, das ist die Lehre, lass uns noch mehr sündigen, dann wird die Gnade noch größer. Und er sagt, nee, das ist eine falsche Lehre. Weil Paulus so stark ist, über Gnade zu lernen. Paulus sagt tausendmal, Freunde, Gott liebt dich nicht. Und nie, weil du tolle Werke vollbracht hast. Nie. Er liebt dich einfach gratis. Er liebt dich so, wie du bist. Er liebt dich leidenschaftlich. Er liebt dich unendlich. Völlig unabhängig von der Gegenleistung. Das ist ein Geschenk, das du dir nie verdienen brauchst und nie verdienen kannst. Und diese Gnadenlehre von Paulus, die ist so radikal, dass Leute sagen, hey, wenn es so ist, dann können wir doch eigentlich sündigen, wie wir wollen. Dann sagt er, hey, wenn es so ist, dann hast du nicht verstanden, was Gnade eigentlich mit dir macht. Wir werden uns das noch genauer anschauen, aber wir sehen, es ist nicht nur irgendwie, hey, irgendeine Sünde oder so, sondern es ist, da ist ein Denke dahinter, da ist eine Rechtfertigung dahinter, so, ja, so Gott, ich glaube, das ist okay, Gott sieht es so und ich glaube eigentlich, das kann man auch biblisch rechtfertigen und so. Und es kommt noch was dazu, hier heißt es, ich lese euch mal weiter vor, ich habe es jetzt nicht mehr hier. Ich habe ihr Zeit gelassen, umzukehren, sie aber will nicht umkehren und von ihrer Unzucht ablassen, Vers 21. Das heißt, wir haben es fünftens nicht mit irgendeiner Sünde zu tun, sondern mit einer, ich weiß nicht, wie man es überschreiben soll, ich schreibe mal hartnäckige Sünde plus Theologie. Also Also Freunde, was ich nur ganz klarstellen will, damit ist nicht gemeint, ein Mensch, der das, was er tut, eh hasst und sagt, ich will das überhaupt nicht, aber es ist mir nochmal passiert. In so einem Fall ist die Gnade des Herrn absolut immer grenzenlos. Davon ist überhaupt nicht die Rede. Sondern hier ist die Rede von was? Wo echt eine Theologie entwickelt worden ist, so ein Rechtfertigungsmuster. Ja, nee, das ist schon okay, das ist die Gnade und so. Und wo Jesus sagt, hey, ich habe die da drauf hingewiesen und ich habe Zeit gelassen, also sie hat nicht, also es ist weitergegangen, es ist immer wieder weitergegangen. Jesus sagt nicht, ich gebe dir eine Chance und wenn du die verbockst, dann bist du unten durch. Nee, er sagt, das war echt, das geht schon ganz lange und sie lehrt andere. Jetzt wird es richtig unbequem, denn Jesus spricht knallhart aus, dass er zulässt, dass Konsequenzen dieser Sünde folgen. Wir haben damit ein ganz großes Problem, dass Gott zulassen könnte, dass meine Sünden, dass meine negativen Handlungen negative Konsequenzen haben. Jeder, der mit Kindererziehung zu tun hat, weiß, dass das Heilsamste und Wichtigste und Normalste ist, was ein Kind lernen muss, ist, dass Handlungen Konsequenzen haben. Und bei Jesus ist es nicht nur so, dass es darum geht, ey, ob du lernst, mit Messer und Gabel zu essen oder das Essen am Boden schmeißt, sondern es geht um ewige Seelen. Wir haben letztes Mal über Ewigkeit gelehrt. Es geht um die Frage, was jemand in seiner Ewigkeit machen wird und wo er sie verbringen wird. Und Jesus sagt, ich bin an dem Punkt absolut entschieden, dir zu helfen, in die Fülle von deinem Potenzial in der Ewigkeit zu kommen. Wir werden uns das gleich anschauen. Aber ich bin genauso entschlossen, den Weg, der in den Abgrund führt, dir mit einem Problem nach dem anderen zu säumen, bis du umkehrst. Schau, es ist Teil seiner Liebe, dass er sagt, ich sag dir den Weg, wie er ist. Der ist gerade und der ist so. Aber wenn du weggehst, dann laufe ich dir dreimal nach und ich schicke dir ein Problem nach dem anderen, um dich dazu zu bringen, zurückzukehren zu mir. Es ist tatsächlich so. Jesus sagt sehr, sehr krass, egal wie wörtlich du das nimmst oder metaphorisch, es ist in beiden Sinnen sehr hart. Darum werfe ich, also ich habe ihr Zeit gelassen, umzukehren. Sie will nicht umkehren, von ihrer Unzucht ablassen. Darum werfe ich sie auf das Krankenbett und alle, die mit ihr Ehebruch trieben. Ich bringe sie in große Bedrängnis, wenn sie nicht abkehren vom Treiben dieses Weibes. Das heißt auch hier wieder eine Bedingung, wenn sie nicht. Nicht einfach, hey, jeder kriegt einen mit dem Hammer auf den Kopf. So einfach nur, ich gebe Zeit. Aber Chance um Chance, die du verspielst, muss ich mir was einfallen lassen, um dich zurückzuholen, um dich zu retten. Ganz heftiger Satz, Vers 23, ihre Kinder werde ich töten. Damit ist höchstwahrscheinlich nicht gemeint, leibliche Kinder, sondern Anhänger. Er sagt, die letzte Folge von Sünde ist der Tod. Ihre Kinder werde ich töten, der Tod wird sie treffen. Und jetzt kommt's. Und alle Gemeinden, also andere christliche Gruppen, werden erkennen, dass ich es bin, der Herz und Nieren prüft. Und ich werde jedem von euch vergelten, wie es seine Taten verdienen. Aua. Boah, es wäre echt schön, wenn hier was anderes stünde. Aber was hier eigentlich steht, ist sowas wie, die Folge von diesem Ding ist Gericht, aber jetzt kommt's, Gericht zum Heil. Hier ist nicht die Rede davon, dass irgendjemand in die ewige Hölle geschmissen wird. Hier ist auch nicht die Rede davon, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, umzukehren. Hier ist nur die Rede davon, hey, die Konsequenzen von dem, was du tust, sind so massiv, dass ich jedes Mittel ergreife, dass du erkennst, auf was für einem schrecklichen Weg du bist. Siebter und vorletzter Punkt. Warum macht Jesus das? Warum der liebe Jesus, so netter, so sanfter mit so Birkenstock-Sandalen, warum ist er so? Lass uns weiterlesen. Vers 24. Aber euch übrigen in Thyatira, denen, die dieser Lehre nicht folgen und die Tiefen des Satans nicht erkannt haben, euch sage ich, ich lege euch keine andere Last auf. Das ist schon mal eindrucksvoll. Jesus sagt, hey, du musst nicht durch 100.000 Reifen springen und der religiöse Superstar sein. Ich lege euch gar keine andere Last auf. Was ihr aber habt, das haltet fest, bis ich komme. einfach nur, hey, mach doch mal, mach das weiter, was du tust. Lass dich nicht ablenken durch das ganze Kleinzeug, mach das weiter, was du tust. Und jetzt, wer siegt und bis zum Ende an den Werken festhält, die ich gebiete, dem werde ich Macht über die Völker geben. Er wird über sie herrschen mit eisernem Zepter und sie zerschlagen wie Tongeschirr. Damit ist nicht gemeint, dass wir irgendwelche Völker knechten, sondern damit sind Bilder für die Herrlichkeit, für die Gott uns berufen hat in einem neuen Zeitalter, wenn Jesus wiederkommt. Das nicht nur auf der Wolke sitzen, Hosianna singen, sondern teilhaben an der Herrschaft Jesu. Was er sagt, hey, ist, ich habe einen Plan für dich, der ist 1000-mal größer, als dass du deinen Gewerbeschein nicht verlierst. Der ist 1000-mal größer, als dass du jetzt schnell mal hier ein bisschen Spaß im Bett hast. Dieser Plan ist so gewaltig, dass ich absolutes Interesse daran habe, dass du in die Fülle von diesem Plan reinkommst. Letzter Vers. Und ich werde ihm diese Macht geben, die ich von meinem Vater empfangen habe. Und ich werde ihm den Morgenstern geben. Was machst du mit so einem Morgenstern? Also ich habe eine gute Deutung gehört, was Jesus sagt, ich werde ihm den Morgenstern geben. Es gibt eine Person, die wird der helle und strahlende Morgenstern genannt in der Bibel. Wer ist das? Jesus selber wird so genannt. Das heißt, er sagt, ich habe dich berufen für Herrlichkeit in der Herrschaft und weißt du, was dein höchster Preis ist? Ich selbst. Ich selbst. Ich, der helle Morgenstern, hey, ich bin besser als jeder Liebhaber, mit dem du dich da einlassen könntest. Du bist berufen zur Intimität mit mir selber. Du bist berufen zu einer persönlichen Liebesbeziehung mit mir. Und du bist, das ist der vorletzte Punkt, du bist zu schade für sowas. Siehst du, wie wenig ausweglose gesetzliche Verdammnis sonst was in diesen Worten ist, sondern da ist drin, hör mal her, Freund, wenn du wüsstest, zu welcher Herrlichkeit und Größe du berufen bist, du hast keine Ahnung. C.S. Lewis schreibt an einer Stelle, wir sind wie Kinder, die im Dreck spielen und sich von ihren dreckigen Spielsachen nicht lösen können, weil sie nicht wissen, was ein Urlaub am Meer eigentlich heißt. Das ist wahr, wir spielen im Dreck. Und jemand lädt uns ein, komm, Urlaub am Meer. So, nö, ich spiele mit meinem Dreck. Jesus sagt, hey, du bist zu schade für sowas. Du bist berufen, mit mir erstens zu herrschen. Und zweitens, weißt du, was der Preis ist für dich? Nicht nur, dass deine Einsamkeit weg ist. Nicht nur, dass du endlich einen Menschen hast, der dich versteht oder sonst was. Der Preis ist ich selber. Ich, der Morgenstern. Und im Lichte dieser unglaublichen Aussicht sagt er, hey, ich bin absolut entschieden, alles zu tun, um dich dahin zu bringen. Jesus hat die Augen von einem Coach. Ich weiß nicht, wer von euch einen guten Coach hatte in Sport. Ich hatte einen guten Coach im Klavier und ich habe sie gehasst. Weil ein guter Coach, der sagte nicht, du bist ein ganz netter, mach einfach weiter, sondern ein guter Coach nervt dich total. Er sagte, hey, da gibt's was in deiner Technik oder in deinem Ding, das muss sich unbedingt verbessern. Ein guter Coach ist deswegen so penetrant, weil er an deine Größe glaubt. Ein Coach, der sagt, komm, mach einfach irgendwie, ja, der glaubt nicht an dich. Jesus sagt, hey, du bist berufen für Herrlichkeit und Würde und ich sehe, da ist schon so viel da. Und an deinem Wert und deiner Würde gibt's überhaupt nichts zu, gar nichts zu merken. Aber in deinen Werken hast du erlaubt, dass Dinge reinkamen zu dir in dein Herz oder in deine Gruppe, in deine Gemeinde, die du toleriert hast, die ich nicht toleriere. Ich möchte einen letzten Punkt ein bisschen ausführlicher mit euch anschauen. Das ist der achte Punkt. Und der achte Punkt, ich schreibe den mal auf eine extra Seite. Der ist in dieser Stelle der erste Vers. Und zwar, wenn ihr eure Bibel da habt, ihr könnt nochmal aufschlagen, das ist Offenbarung Kapitel 2, Vers 18. Und das scheint mir ist der Schlüssel für diese ganze Thematik. Hier heißt es, so spricht der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und Beine wie Golderz. Was heißt das? Der achte Punkt ist der Punkt Augen wie Feuer. Wie auch die ganze Lehre heißt. Lass uns mal dieses Bild, diese Metapher näher anschauen. Es gibt ein Wort über Gott, eine Aussage über Gott, die sich in der Schrift total oft wiederfindet. Und es ist keine so nette Aussage. Diese Aussage heißt auf Hebräisch Esh Ochelat. Ochela. So schreibt man das. Esh Ochela. So. Und das heißt, also Esh heißt Feuer. Und diese drei Buchstaben Achal heißt fressen oder essen. Ochela heißt ein fressendes Feuer. Oder ein Ess, ein Feuer, das was auffrisst oder ein verzehrendes Feuer. Wir lesen in Exodus 24, 17, die Erscheinung des Herrn der Herrlichkeit war wie verzehrendes Feuer. Wir lesen in Deuteronomium oder 5. Mose 4, 24, der Herr dein Gott ist ein verzehrendes Feuer. Er ist ein, ja, wir schauen uns das hier an, hier ist es, genau. Augen hat wie Feuer. Heute wirst du erkennen und so weiter. Psalm 97, Vers 3. Verzehrendes Feuer läuft vor ihm her. Jesaja 30, 27. Seine Zunge ist wie ein verzehrendes Feuer. Joel 2, 3. Vor ihm läuft verzehrendes Feuer. Und Hebräer 12, 29. Unser Gott ist verzehrendes Feuer. Nun, meine Frage. Ist Feuer eigentlich was Positives oder was Negatives? Ich mal hier mal, wir malen hier mal Feuer hin. Hier, das ist Feuer. Feuer. Ist Feuer was Schönes oder was nicht Schönes?
Ja,
was Schönes. Schön, beides. Wir können mal sammeln, was ist denn schön an Feuer? Was ist gut an Feuer?
Warm.
Genau, es ist warm. Es fällt einem spontan hier in der Kirche als erstes ein. Es ist warm. Genau, es ist warm. Hell. Ja, genau, man kann Essen zubereiten. Manche Sachen kann man nicht essen ohne. Ja. Das ist interessant, schreckt Tiere ab, auf das wäre ich gar nicht gekommen. Genau. Du kannst auch Sachen reinigen damit. Wenn du in der Wildnis bist, hast du irgendein Besteck und du willst es desinfizieren, weil du jemanden eine Wunde aufschneiden musst. Also Feuer reinigt auch. Feuer ist was Positives. Aber Feuer ist auch nicht nur positiv. Was ist negativ an Feuer? Genau, es kann Haus kaputt, zerstört und was noch, es tut weh. Jetzt wird gesagt, dass Gott von seinem Wesen her ein verzehrendes Feuer ist. Martin Luther übersetzt ein fressend Feuer. Schöne Übersetzung, ein Feuer, das was auffrisst. Und dieses fressend Feuer, und hier lesen wir, dass es Augen aus Feuer sind. Also male ich hier mal Augen hin. Auge aus Feuer. Ich sage jetzt mal, das sind blaue Augen. Sag jetzt einfach mal. So, und jetzt gibt es da angenehme und nicht so angenehme Seiten. Und das nicht so angenehme, was ist das nicht so angenehme an so einem, an diesem Bild, dass Jesus sagt, ich habe Augen aus Feuer. Nun, das ist diese ganze Dimension, die wir uns schon angeschaut haben, nämlich die Dimension von Gericht. Also, dass Jesus sagt, du, ich bin, meine Augen, das, wie ich sehe, das ist wie verzehrendes Feuer. Das ist nicht nur, oh, wir sind ein bisschen nett und alle so ein bisschen tolerant, sondern ich bin ein verzehrendes Feuer. Lass uns anschauen, was das genau heißt. Und dann sehen wir, dass aber noch eine zweite Bedeutung mit drin ist. Erstmal, es ist ein bisschen ernüchternd, die Aussage, aber weißt du, dass nirgends in der Bibel steht, dass Gott tolerant ist? Es steht hunderte Male oder total oft, dass er liebend ist. Aber der zentrale Wert in der heutigen Gesellschaft ist tatsächlich Toleranz. Und Toleranz bedeutet, du kannst machen, was du willst, aber ich darf auch machen, was ich will und keiner von uns beiden darf eine Meinung dazu haben, eigentlich. Und das kommt ein bisschen nett daher, aber es ist überhaupt nicht nett. Es ist überhaupt nicht das, was Jesus als Liebe bezeichnet. Das, was Jesus als Liebe bezeichnet, und das wird die Pointe von der Lehre heute sein, ist Augen aus Feuer. Mit einer doppelten Dimension dabei. Toleranz ist falsche Liebe. Ich meine, Freunde, ich meine unter Toleranz jetzt nicht einen Menschen wertschätzen, sondern ich meine dieses in Anführungszeichen Toleranz. Es gibt natürlich eine echte Toleranz. Toleranz bedeutet, hey, dass wir in einem Land leben, wo es Meinungsfreiheit geben muss, wo wir Religionsfreiheit natürlich wollen, wo es natürlich berechtigt erlaubt sein muss, irgendwie unterschiedliche Lebensentscheidungen zu treffen. Einfach weil Menschen die Wahlfreiheit haben. Aber Toleranz kann nicht bedeuten, zu sagen, es gibt nicht richtig und falsch. Es gibt innerhalb der christlichen Welt, innerhalb der Kirche mehr und mehr eine Welle, die einfach mit nett klingenden Worten Sachen sagt wie, es gibt doch Schlimmeres als das. Es hat mein Herz so wehgetan. Ich habe das heute erst gehört von einem Mädchen, von einem vielleicht 16- oder 17-jährigen Mädchen, wo es um das Thema geht, hey, wie ist das mit dem, was die Schrift Unzucht nennt? Und sie hat so, ist jemand, die mit Jesus geht, die seit Jahren echt Jesus nachfolgt. Und hat gesagt, hey, komm, es gibt doch Schlimmeres als das. Freunde, natürlich gibt es immer noch Schlimmeres als das. Aber das ist doch gar nicht der Punkt. Es gibt so einen anderen Satz wie, hey, wir sind doch alle Sünder. Und wer bin ich, dass ich richten kann? Wer bin denn ich, dass ich mit dem Finger auf andere Leute deute? Das hört sich ganz demütig an. Wir sind alle schwache Menschen. Ich kann mir nicht erlauben zu urteilen. Jesus hat ja auch gesagt, wir sollen niemanden verurteilen. Wie hat er das denn genau gesagt? Lass uns mal genau hinschauen. Ich lese vor aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 5, Verse 1 bis 12. Paulus schreibt an seine Gemeinde. Freunde, das ist Neues Testament. Es ist nicht Altes Testament und so. Neues Testament. Paulus schreibt: Übrigens hört man von Unzucht unter euch. Und zwar von Unzucht, wie sie nicht einmal unter den Heiden vorkommt, nämlich dass einer mit der Frau seines Vaters lebt. Also er sagt, hey, bei euch in der Gemeinde gibt es jemanden, der mit, weiß ich nicht, der Frau seines Vaters, keine Ahnung, wie das funktioniert, vielleicht eine Nebenfrau seines Vaters, und mit der Sex hat. Und er sagt, und da macht ihr euch noch wichtig, oder man könnte anders übersetzen, und da seid ihr noch total zuversichtlich und stolz, statt traurig zu werden, und den aus eurer Mitte zu stoßen, der so etwas getan hat. Aua. Dann geht es ein paar Verse weiter. Paulus schreibt, ihr rühmt euch zu Unrecht. Wessen könnte diese Gemeinde sich gerühmt haben? Vielleicht dessen, dass sie sagt, hey, wir sind total tolerant. Wir sind nicht so gesetzlich wie ihr da. Er sagt, das ist kein Grund, dass ihr darauf stolz seid. Denn er sagt, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Nochmal, was Paulus hier nicht sagt ist, hey, du machst einmal was falsch und dann bist du draußen. Genauso wie vorher an der Stelle, wir sprechen von sowas wie, die Schrift ist klar an der Stelle, es gibt eigentlich keine Diskussion an der Stelle, aber eine Person sagt einfach, hey, das ist mir egal und ich verharre in dem, wird darauf hingewiesen, redet sich raus, bringt noch ein paar Bibelstellen und dann sagt Paulus, du kannst nicht so tun, als wäre das wurscht. Denn es ist nicht wurscht. Es ist nicht wurscht. Dann sagt er weiter, ich habe euch in meinem Brief ermahnt, dass ihr nichts mit Unzüchtigen zu schaffen haben sollt. Dann sagt er, gemeint waren damit nicht alle Unzüchtigen dieser Welt oder alle Habgierigen oder Räuber oder Götzendiener, sonst müsstet ihr ja aus der Welt auswandern. Also er sagt, hey, der Punkt ist nicht, dass du dich von deinen Freunden absonderst, die nicht an Jesus glauben. Jesus hat mit den Sündern gegessen. Okay? Der Punkt ist nicht, dass wir sagen, wenn ein Arbeitskollege unmoralisch lebt, dann meide ich ihn. Das wäre absolut krank. Das ist nicht das, was Jesus gelehrt hat. Sondern er sagt, was anderes. In Wirklichkeit meine ich damit, hab nichts mit jemandem zu schaffen, der sich Bruder nennt. Und dennoch Unzucht treibt, habgierig ist, Götzen verehrt, lästert, trinkt, raubt. Mit einem, von all dem ist natürlich gemeint, Freunde, eine existenzielles drin verharren. Damit ist nicht gemeint, er hat mal gelästert. Damit ist nicht gemeint, er hat mal einen über den Durst getrunken. Sondern er sagt, wenn das zu einer massiven Lebensgewohnheit ist, kannst du nicht so tun, als wäre da nichts. Du kannst es nicht ignorieren. Und der Weg ist nie, einfach jemanden auszugrenzen, zu sagen, hey, du bist doof oder sowas. Aber der Weg muss auf jeden Fall sein, zu sagen, Freund, hier ist eine Grenze. Und dann sagt er weiter, ich will also nicht Außenstehende richten, sondern wir richten nur solche, die zu uns gehören. Das ist eine sehr wichtige Unterscheidung. Wir sind nicht, es gibt so viele Christen, die laufen rum und richten die Welt. Da die Politiker sind schlecht und da ist dieses böse Gesetz und da die EU, die ist so böse und so. Ich glaube, dass vieles da echt böse ist da draußen. Aber Paulus sagt, das ist gar nicht das Thema. Sehr wohl das Thema ist aber, was passiert bei uns selber. Ich habe oft den Eindruck, dass die Welt, die Menschen, die Jesus nicht kennen, nicht in erster Linie genervt und schockiert und abgeschreckt sind von hohen moralischen Standards von Christen. Aber sie sind zu Recht abgeschreckt oder genervt davon, wenn wir einen hohen moralischen Standard haben, den bei uns selber nicht anwenden, aber auf die draußen schimpfen. Und Paulus sagt, es läuft überhaupt nicht so. Du musst überhaupt niemand richten, der draußen ist. Aber dir kann es sehr wohl gar nicht egal sein, was dein Bruder tut. Du kannst dich überhaupt nicht rausreden mit, wer bin denn ich, dass ich mit jemand auf den Finger deute. Das ist interessant. Es hört sich demütig an zu sagen, wer bin denn ich, dass ich urteile. Und Paulus sagt, ihr seid nicht zu Recht stolz. Er sagt, das ist nicht Demut, sondern es ist Stolz. Vielleicht gehst du aus Menschenfurcht nicht hin. Oder du gehst nicht hin, weil du Angst hast, dass du dann dein eigenes Verhalten auch ändern müsstest. Er sagt, es hat nichts mit Demut zu tun. Nichts. Ich glaube, niemand von uns hat Interesse daran, ein intoleranter Mensch zu sein. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal gespürt, die Macht von Pharisäertum, von sowas wie religiöser Engstirnigkeit. Und ich glaube, niemand hat irgendeine Lust der Welt auf sowas. Aber auf der einen Seite nicht vom Pferd zu fallen, kann auch nicht heißen, auf der anderen Seite runterzufallen. Es ist kein, wenn ein Arzt weiß, dass nur ein Medikament hilft und das andere nicht hilft, sondern den Tod bringt, dann ist es keine Toleranz zu sagen, entscheide es frei für dich selbst. Ist es nicht. Es ist keine Toleranz. Sünde ist tödlich. Es ist nicht irgendwas. Es ist tödlich. Es hat nichts mit der Abwertung einer Person zu tun, zu sagen, ich liebe dich so sehr und weil ich dich so sehr liebe, muss ich dich darauf hinweisen, dass hier so ein Schild läuft, wie es in den Bürgerkriegsregionen der Welt gibt, Perigo Minas, wo Tretminen rumliegen. Du lässt deinen Freund nicht reinlaufen und sagst, komm, Toleranz, mach deine eigenen Erfahrungen. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Im ersten Timotheusbrief, im Moment nicht leider, im Anschluss bitte. Im ersten Timotheusbrief lesen wir auch wirklich, Paulus schreibt an einen Leiter seiner Gemeinde. Also er hat den eingesetzt, den Timotheus als sein Nachfolgebischof. Wirklich, dieser Ernst dieser Sprache erschüttert mich. Er sagt, wenn einer sich verfehlt, dann weise ihn in Gegenwart aller zurecht, damit auch die anderen sich fürchten. Wir wissen von Jesus, das ist nicht der erste Schritt, sondern der erste Schritt ist immer, du gehst unter vier Augen zu jemandem hin und sagst, hey, schau mal her, dann nimmst du noch zwei andere mit und dann tust du es in Gegenwart aller. Aber Paulus spricht hier von einem Thema, das echt publik geworden ist, wo es wichtig ist. Und er sagt, sprich das in Gegenwart von anderen Leuten an. Und jetzt kommt's, Vers 21. Ich beschwöre dich bei Gott. Bei Christus Jesus und bei den auserwählten Engeln. Befolge dies ohne Vorurteil und vermeide jede Bevorzugung. Lege keinem vorschnell die Hände auf und mach dich nicht mitschuldig an fremden Sünden. Bewahre dich rein. Was für ein ausdrucksvolles Wort. Wir haben letztes Jahr erlebt, und das ist kein Anlass, mit dem Finger auf andere zu deuten, aber wir haben erlebt, was passiert, auch in einer großen Kirche wie der katholischen, wenn dieses Prinzip nicht angewendet wird. Wenn es keine Strukturen gibt, die dazu führen, dass öffentlich angesprochen wird, wenn was nicht okay ist, sondern wo Sachen eher vertuscht werden. Und Paulus sagt, ich beschwöre dich bei Gott, bei Jesus Christus und bei seinen auserwählten Heiligen, mach an dem Punkt keine Ausnahme. Sag nicht, hey, das ist aber mein bester Kumpel und nein, ich verstehe es ja und komm, was soll's, wir sind alle Sünder. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Er sagt, weißt du nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Er sagt, das, was du hier tolerierst, zerstört den Leib Christi von innen heraus. Es ist viel größer, als einfach nur einen Menschen zu verstehen. Für jeden Menschen alles Verständnis der Welt für seine subjektive Situation. Ich glaube, es gibt so gut wie niemand, der nicht einen nachvollziehbaren Grund hat, das zu tun, was er tut. Wir beurteilen nicht Menschen, aber es muss um Dinge gehen, wo wir Werke anschauen und sagen, dieses Werk, wenn es wächst, es zerstört den Leib Christi. So sehr ich dich liebe, so sehr ich verstehen kann, wie du in diese Situation geraten bist, ich verstehe es. Nun ist allerdings das nur ein Teil der Augen aus Feuer. Und es gibt noch einen zweiten Teil. Und zwar haben wir gesagt, dass Feuer auch was Positives sein kann. Und brennende Augen, leuchtende, helle Augen können auch sprechen von Leidenschaft. Sonst hätte Jesus auch sagen können, ich habe Augen wie Pfeile und die schießen nicht ab. Nein, er sagt, er hat Feuer und da ist beides drin. Da ist dieses Verzehrende drin, aber da ist auch dieses Ding drin, ich bin nur deswegen so verzehrend, weil mein Herz sich verzehrt in Liebe zu dir. Und hier komme ich zu dem Punkt, wo Gott mich persönlich letzte Woche so erschüttert hat, in meiner eigenen Gebetszeit und ich real bittere Tränen geweint habe. Weil mir bewusst geworden ist, Jesus kann deswegen so harte Worte wählen. Und Jesus kann deswegen so sehr das Feuer des Gerichts in seinen Augen haben, weil seine Augen in gleichem Maße brennen vor verzehrender Leidenschaft für mich oder für den Menschen. Und nur in dem Maße, in dem es von Liebe, von verzehrender Leidenschaft aufgefüllt ist, hat er das Recht oder habe ich das Recht, Sünde beim Namen zu nennen. Es ist in Jesus eins. Ich finde es so schön. Er sagt nicht nur, ich hab nicht Augen wie Speere oder wie Schwerter, sondern ich habe Augen wie Feuer. Und diese Augen, die schauen nicht weg. Er könnte auch sagen, ich wende meinen Blick ab von dir, du böse Sünder. Ich verberge mich vor dir. Nein, er sagt, ich schaue dich an. Ich schaue dich an. Und ich sage genau diese Worte, die er in dieser Bibelstelle sagt. Wer mit mir siegt, der wird mit mir herrschen dürfen. Ich selber werde sein Geschenk sein. Ich werde ihm den Morgenstern geben. Hey, ich liebe dich. Ich glaube an dich. Ich kenne deine Werke. Ich kenne dein Herz. Ich weiß, dass da was Echtes da ist. Und ich schaue dich an. Ich laufe nicht weg, nur weil du Schwachsinn baust. Ich bleib da. Ich schaue dich an. Ich schaue dich an. Und ja, in mir ist das Feuer von Gericht, Sünde beim Namen zu nennen. Ohne Abstriche. Aber in mir ist eine Leidenschaft für dich, eine Liebe für dich, die nicht nur diese Sünde beim Namen nennt, sondern sich verpflichtet, eine feste Verpflichtung eingeht, mit dir zusammen diese Sünde zu bekämpfen und dir zum Sieg zu verhelfen. Und da sind wir an dem Punkt, was es bedeutet, dass er Füße wie Golderz hat. Was heißt das? Füße sind im biblischen Sprachgebrauch das, womit man nicht nur geht, sondern auch was zertritt. Und das, was man zertritt, ist das Böse. Gleich am Anfang Sündenfallgeschichte heißt es, mit dem Fuß wirst du der Schlange den Kopf zertreten. Und dass Jesus Füße hat wie Golderz, das heißt, er ist ein König, aber auch, das ist wie eine Ritterrüstung. Er sagt, ich bin fähig, das Böse in deinem Leben unter meine Füße zu treten. Ich bin nicht nur derjenige, der mit dem Finger auf dich deutet und sagt, jetzt mach endlich mal, sondern ich schaue dich an. Ich habe Augen wie Feuer, Augen eines Coaches. Aber ich habe genauso Macht, dich rauszuholen. Ich habe Macht, dieses Ding unter Kontrolle zu bekommen. Aber Freunde, nur da, wo ich Nein sage dazu, wo ich einen Krieg erkläre. Nicht da, wo ich sage, hey, ist nicht so schlimm. Wann kommt der Engel zu Jesaja und berührt seine Lippe und sie wird rein? Erst da, wo er sagt, weh mir, ich bin verloren. Und wir sind schnell dabei, zu sagen, der Herr ist gut und der Herr ist gnädig und er vergibt mir schon. Freund, er vergibt dir in dem Maße, in dem du umkehrst. Und sagst du, ich habe schon oft versucht, aber ich habe es nicht geschafft. Der Herr hat mir nicht geholfen, aber keinen Sieg geschenkt. Er schenkt dir Sieg in dem Maße, in dem du voller Abscheu Krieg erklärst gegen dieses Ding. Er schenkt dir nicht Sieg über einen Bereich, mit dem du heimlich noch flirtest. Jetzt, wenn du sagst, ich habe aber in dem Punkt oder ich habe an einem Punkt in meinem Leben keine richtige Buße, ich kann da nicht wirklich umkehren oder so. Wenn du keine richtige Buße hast, dann ist es schon mal eine Erkenntnis der Wahrheit zu sagen, nicht Lippenbekenntnis, es tut mir echt leid. Nee, sag lieber, es tut mir nicht leid. Und geh auf die Suche, warum das so ist. Ist da irgendwas in dir, was heimlich einfach doch noch an dem Ding hängt und es gar nicht loslassen will? Ist da sowas wie eine Sucht im Spiel? Ist da sowas wie eine tiefe innere Verletzung im Spiel, wo auf die Verletzung eine Lüge gekommen ist? Die Lüge sagt dir, du kannst nicht leben ohne diesem Ding. Was ist das, was dein Herz abhält davon, wahre Buße zu spüren? Aber Freund, die Fähigkeit Jesu, die Sünde in deinem Leben effektiv zu bekämpfen, ist unendlich. Sag nicht, du bist zu schwach. Du bist gemacht für diesen Kampf. Aber seine Macht, seine Fähigkeit, Sünde in deinem Leben zu bekämpfen, ist dynamisch abhängig von deiner Kriegserklärung gegen dieses Ding. Ist dynamisch abhängig von einer Abscheu für Sünde. Wir haben Vergebung viel zu billig gemacht. Du sündigst so und dann, jo, bist du um Vergebung oder gehst beichten oder machst du und beichst schon wieder. Freunde, wahre Vergebung ist kombiniert mit wahrer Buße. Und wahre Buße ist kein Lippenbekenntnis. Wenn du wissen willst, was wahre Buße ist, lies Psalm 51. Wo David sagt, wasch mich rein von meiner Sünde. Meine Sünde steht mir vor Augen. Es ist was wie, es ist eklig, ich will weg davon. Herr, befreie mich davon. Und eine echte Überführung im Herzen da ist. Und im Maße dieser echten Überführung gibt es echte Vergebung. Und im Maße dieser echten Vergebung zertrampelt er dieses Ding in deinem Leben. Und zwar nicht notwendigerweise von heute auf morgen, aber sehr wohl in einem fortschreitenden Prozess, wo du die Sünde, wo du Krieg erklärst und du fällst und Jesus sagt, ich helfe dir auf, ich sehe deine Werke, ich sehe, dass du echt bist. Ich schaue dich an mit meinen Augen aus Feuer und ich ermutige dich. Ich glaube an deine Größe. Ich weiß, du hast Krieg erklärt gegen dieses Ding. Deswegen drück die Löschtaste. Du bekommst sofort einen neuen Start. Du bist sofort wieder eingesetzt in deiner Würde und in deiner Größe. Denk nicht an das, was früher war. Es geht mir nur um die eine Frage. Spielst du damit oder hast du Krieg erklärt? Nun, ihr seht schon, Es gibt zwei Möglichkeiten, hier an dieser Stelle vom Pferd zu fallen. Die eine Möglichkeit, in die wir nicht reinfallen wollen, ist sowas wie, ne, der Gerichtstyp, dem die Leidenschaft und die Liebe füllt, der wird so sowas wie so ein, es wird gesetzlich. Und ich sage euch ehrlich, meine Hauptversuchung ist sicherlich nicht, Sachen zu lax zu sehen. Meine Hauptversuchung ist nicht, an Punkten unklar zu sein. Meine Versuchung ist absolut, und das ist das, was Jesus mir sehr deutlich gemacht hat, absolut. Hier richtig gut drin zu sein, aber mein Herz nicht in gleichem Maße angestachelt zu haben, entschieden zu haben, hochgehoben zu haben zu einer authentischen Leidenschaft und Liebe. Schau, dieses Modell ist nicht so, oder gibt es die bösen Sünder und die anderen frommen Gerechten, die können sagen, ihr seid richtig böse. Das trifft beide. Das trifft die sogenannten Gerechten und die sogenannten Sünder. Wir beide, wir alle haben ein Defizit an dem, was Jesus echte Liebe nennt. Aber Freunde, es ist auch ein Defizit an echter Liebe, zu sagen, ich habe echt Leidenschaft für den Mensch. Das ganze Ding mit dem Gericht, da habe ich nichts, da halte ich nichts davon. Sowas ist falsche Gnade oder billige Gnade. Es ist genauso eine Vermeidung von echter Liebe. Und du, letztendlich musst du selbst den Herrn fragen, wo ist mein, wo ist mein blinder Fleck an dem Punkt? Ist abhängig von deiner Biografie. Es kann sein, dass du einfach so viel Gesetzlichkeit, so viel religiösen Druck erlebt hast, dass das für dich die Gefahr ist, in sowas reinzukommen wie, hey, soll einfach jeder machen, wie er will, falsche Gnade, dich auch nicht mehr traust, einen Bruder zu konfrontieren oder eine Schwester zu konfrontieren. Das kann eine Herausforderung sein. Oder es kann eine Herausforderung sein, dass du so angenervt bist, dass die Leute der Welt, dass die alle so wenig Moral haben, dass du sagst, so, jetzt sage ich den Leuten endlich mal, wo es lang geht, und du wirst zum total gesetzlichen, strengen Typen, der nichts mit Jesus, also der völlig anders ist wie Jesus. Schau, Freunde, letztendlich brauchen wir alle an dem Punkt eine Berührung von dem einzigen Heiligen. Und es ist Jesus. Jesus ist heilig. Und er verbindet die beiden Pole von Gericht und Leidenschaft in seinem Statement am Kreuz. Wenn du auf sein Kreuz schaust, siehst du, wie sehr er Sünde hasst. Denn wenn er sagen würde, Sünde ist kein so großes Problem, vergessen wir einfach, dann hätte er nicht dafür elendlich am Kreuz verrecken müssen. Du willst wissen, wie großes Thema Sünde in deinem Leben, in meinem Leben für Jesus ist, schau aufs Kreuz. Ein so großes Thema ist es für ihn. Und wenn du wissen willst, wie groß inmitten dieses Gerichtes, diesen Nein zur Sünde, wie groß seine Liebe, seine Hingabe, seine Leidenschaft an jene Menschen ist, die in diesem Schmarrn drin hängen, dann schau auch aufs Kreuz. Wenn du wissen willst, wie viel er bereit ist zu bezahlen, damit jemand, der sagt, ich will hier raus, auch wirklich rauskommt, schau auf den Mann mit durchbohrten Händen und Füßen und lerne, was Liebe heißt und lerne, was Heiligkeit heißt und lerne, was nicht echte Liebe ist, sondern entweder pharisäische Gesetzlichkeit oder eine billige, hinterhergeworfene Gnade. Amen. Ich lade euch ein, jetzt in eine